ich sage mal, man muss irgendwie mit dem Herzen dabei sein, die Seele darf es halt nicht berühren. Ne? Also wenn du nicht mehr mit dem Herzen dabei bist und überhaupt keine Emotionen hast, dann bist du ein Stein. Wenn es an deine Seele ranlässt, dann wird es dich nicht mehr schlafen lassen und dann kannst du den Job halt nicht mehr machen. Also man muss da irgendwie so eine Balance finden.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder zuhört bei einer Folge, die anders als normalerweise klingt. Mein Name ist Anja Wölker, ich bin Podcast-Redakteurin der Funke Mediengruppe in NRW und diejenige, die Jan bei jeder Aufnahme gegenüber sitzt, heißt, ich bitte Jan vielleicht nochmal etwas genauer für euch zu erklären, wenn ich persönlich es nicht gleich verstehe, und vorher kümmere ich mich um den Aufbau und danach um den Schnitt der Folge. Das alles passiert behind the scenes und genau darauf werfen wir heute den Scheinwerfer. Ich spreche heute mit meinen Kollegen, Journalist Jan Jessen und Fotograf Reto Klar, darüber, was es heißt, als Kriegsberichterstatter in der Ukraine zu arbeiten. Hallo Jan, hallo Reto.
Hey, hallo Anja, grüß dich.
Hallo Anja.
Lasst uns zu Beginn einmal zurückspringen ins Frühjahr 2022, als Russland die Ukraine angreift. Ich persönlich war da so wie im Wahn und habe jede Neuigkeit auf meinem Handy verfolgt und der Fernseher lief rauf und runter. Und irgendwann in dieser Zeit ist die Entscheidung gefallen, dass ihr in die Ukraine reisen und von dort berichten werdet. Reto, nimm uns mal mit, was ist da passiert? Wie ist das losgegangen? Was gab es da auch für Gespräche und Diskussionen?
Also wir hatten eigentlich zwei unterschiedliche Anreisen. Ich muss vielleicht einmal ganz kurz davor noch erwähnen, ich habe Jan, ich glaube anderthalb Jahre vorher, das erste Mal kennengelernt bei einer Flüchtlingsreportage in Frankreich, in Calais, wo wir beide für die Funke Mediengruppe unterwegs waren. Dann haben wir uns relativ lange nicht gesehen, hatten zwar sporadisch Kontakt, aber die Redaktion hatte entschieden, dass wir gemeinsam sozusagen uns mal die Situation in Kiew anschauen sollten. Jan ist ja dann auch tatsächlich quasi in Kiew gelandet. Ich sollte quasi mit der Maschine aus Berlin fliegen. Die Maschine war aber voll, bin dann am nächsten Morgen quasi Richtung Flughafen gefahren, habe das Radio angeschaltet und habe gehört, quasi Kiew wird bombardiert. So, damit war natürlich dann meine Fahrt in die Ukraine erstmal gestoppt. Ich habe dann natürlich sofort mit der Redaktion gesprochen und wir haben dann relativ schnell entschieden, dass wir die Geschichte von der anderen Seite aufzäumen. Und zwar bin ich dann mit dem Kollegen Julian Würzer an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren. Und dort haben wir dann sozusagen Interviews mit den flüchtenden Ukrainern gemacht. Und Jan wiederum war dann ja in Kiew und wird jetzt sicherlich seine Eindrücke schildern.
Vielleicht davor noch die Frage, Reto, wenn du sagst, die Redaktion hat entschieden, dass ihr da hinfahrt, das sind doch ja dann auch Abwägungen, die man als Redaktion vornehmen muss, weil schließlich, das ist jetzt ein Kriegsgebiet, ihr könntet euch als Fotografen, Journalisten in Gefahr bringen. Was war das denn für ein Für und Wider in diesen Diskussionen, bevor es dann tatsächlich an die Grenze ging?
Naja, sozusagen quasi. Die erste Reise war ja noch kein Kriegsgebiet, ne? Also sozusagen, es drohte, es brodelte, Experten haben gesagt, es könnte jederzeit, aber sozusagen, ich sag mal, als Jan in den Flieger gestiegen ist, haben die Russen noch nicht irgendwie Kiew bombardiert oder angegriffen. Und ich sag mal, auch in der Redaktion, das war ja jetzt nicht so, dass man wusste, morgen geht es los oder sowas. Ich glaube, die Überraschung war bei allen wirklich riesengroß. Also auch, wie gesagt, als ich im Auto saß und das Radio anmachte und plötzlich hörte, okay, jetzt kann ich mir in etwa vorstellen, warum mein Flug nicht bestätigt wurde gestern halt, ne? So, und dann war es natürlich ein langer Weg, ne? Also ich sag mal, wir mussten uns da auch sehr rantasten. Also erst durften wir nur an die Grenze, dann durften wir quasi kurz hinter die Grenze, dann mussten wir aber sozusagen in der Region Lviv bleiben. Und ich sag mal, jetzt sind es bald über anderthalb Jahre, die wir das machen, waren, ich glaube, jetzt irgendwie 12 Mal, 13 Mal, 14 Mal da. sind jetzt auch sozusagen quasi einige Male an der Front gewesen, also jetzt nicht an der Front, sondern quasi da, wo die Artillerie steht. Und ich glaube, wir haben alle gelernt, wir haben alle unsere Erfahrungen gemacht und letzten Endes muss man natürlich auch dann die Chefredaktionen fragen, wie die entscheiden. Also ich meine, ich glaube, das ist eine Abwägungssache auch von Vertrauen, wie die ersten Reisen funktionieren, was für Ergebnisse wir mitbringen. Und wenn wir, sage ich mal, versichern, dass wir halbwegs vorsichtig sind und sozusagen alle Sicherheitsmaßnahmen, die uns auch der Verlag irgendwie mitgibt, einhalten, dann funktioniert es halt.
Mhm. Als Journalisten, klar, ist es unser Job zu berichten. Jetzt arbeiten wir alle für die Funke Mediengruppe mit großen Regionalzeitungen. Jan, du bist Politikchef der Neuen Ruhr, Neuen Rhein-Zeitung und sitzt eigentlich eben in Essen, in NRW. Inwiefern hattest du denn überhaupt Vorerfahrungen aus Kriegsgebieten zu berichten? Du bist dann jetzt in Kiew, dann geht der Krieg los. Hattest du irgendwie ein Toolset, auf das du zurückgreifen konntest, oder war das für dich auch eine komplett neue Erfahrung?
Nee, also komplett neu war das nicht, denn ich habe tatsächlich schon aus dem Irak berichtet, als der Kampf gegen den IS gelaufen ist, seinerzeit 2014 und folgende, war in Afghanistan, in Syrien und hatte da, sagen wir mal, so ein gewisses Grundwissen, wie verhalte ich mich in solchen Gebieten.
Was heißt das, wie verhalte ich mich in solchen Gebieten? Kannst du uns da
dass man eben schon so ein gewisses Risikomanagement macht. Ne? Also das, du musst halt im Vorfeld, bevor du so eine Reise machst, musst halt viele Dinge abklären. Wo können wir hinfahren? Was ist so, dass es, natürlich ist ein Kriegsgebiet nie, kannst du nie alle Risiken ausschließen. Deswegen ist es halt ein Kriegsgebiet. Aber du kannst sicherlich versuchen, das Risiko so zu minimieren, dass es zu rechtfertigen ist, im Gespräch mit nicht nur den Chefredaktionen, sondern eben auch mit der Familie. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Also, dass man irgendwie die Erfahrung, die man gesammelt hat in den vorherigen Kriegsgebieten, dass man die mitnimmt. Das kann man nicht immer eins zu eins übertragen. Also dieser Krieg, den wir jetzt in der Ukraine sehen, ist eben deutlich anderer als der beispielsweise gegen den IS. Allein schon deswegen, weil da zwei hochgerüstete Armeen gegeneinander kämpfen. Und insofern ist das schon unterschiedlich, aber natürlich bestimmte Sachen hast du dann schon irgendwie gelernt, wie verhalte ich mich in gefährlichen oder möglicherweise gefährlichen Situationen? Wie bereite ich mich eben auch so auf so eine Reise vor?
Kannst du das nochmal im Detail erläutern? Also, Reto hat auch gerade gesagt, ihr wart unzählige Male in der Ukraine. Es wird jetzt demnächst das 14. Mal sein. Jetzt seid ihr beispielsweise auf einer neuen Tour. Die Ukraine hat Checkpoints eingerichtet. Ihr beiden sprecht kein Ukrainisch. Du sagst gerade, ihr müsst die Sicherheitslage einschätzen. Dann heult vielleicht auch mal der Luftalarm. Ihr kennt die Städte nicht, in denen ihr euch bewegen werdet. Was heißt dann also diese Vorbereitung wirklich im Detail? Wie kann ich mir das dann vorstellen, wie ihr euch da auch bewegt und was ihr dann eben auch dafür braucht?
Also ziemlich wichtig ist, egal wo man sich bewegt, ob das in der Ukraine ist oder in anderen Kriegsgebieten, dass man möglichst Leute um sich herum hat, die Ortskenntnisse haben. Ne? Also sogenannte Fixer, Leute, die Dinge für uns als deutsche Journalistinnen und Journalisten fixen. Das sind häufig einheimische Journalistinnen und Journalisten, mit denen man dann unterwegs ist, die lernt man im Internet kennen, über Kontakte, die man beispielsweise in meinem Fall in der Ukraine, ich hatte Kontakte schon, weil ich 2012 und 2021 schon in der Ukraine unterwegs war und habe über die Kontakte dann eben unsere Fixer kennengelernt, mit denen wir unterwegs waren, die auch in unserem Podcast schon öfter mal aufgetaucht sind, Oleg, Mitya, Nikolai, Dasha. Das sind Leute, wie gesagt, die kennen sich da aus, die haben Kontakte, die können uns sagen, wo können wir hingehen, wo können wir nicht hingehen und die dann auch entsprechend für uns übersetzen, wenn wir da underground sind. Also wir vor einer Reise machen wir beispielsweise so irgendwie ein Programm, was wir gerne machen würden an Geschichten, das aber auch im Austausch eben mit den Fixern und die gucken dann eben schon vorbereitend, bevor wir überhaupt losfahren, dass sie da bestimmte Termine dann einstellen können oder eben Dinge abchecken können, wo können wir hin und was ist eben überhaupt nicht umsetzbar, so dass wir da schon ein gewisses Rahmenprogramm haben. Natürlich muss man, wenn man dann on the ground ist, ziemlich flexibel sein und das dann eben angepasst, das Programm immer wieder anpassen an das, was dann vor Ort passiert. Das kann man eben, wie gesagt, gerade im Kriegsgebiet kannst du nie alles im Vorfeld kontrollieren und gucken, dass das alles wirklich eins zu eins umgesetzt wird, was man so vorhatte.
Das heißt, ihr seid eben nicht nur zu zweit unterwegs, ihr seid quasi als kleine Einheit unterwegs. Man kennt ja auch man kennt Bilder aus Kriegsgebieten, auf denen dann auch Journalisten vielleicht auch mal abgebildet sind, die dann auch so Schutzwesten tragen, auf denen ganz dick Press draufsteht. Reto, ist auch so eine Ausrüstung, die ihr dann vielleicht auch anhabt. Spielt das überhaupt eine Rolle, dass ihr auch dann auch für UkrainerInnen da auch kenntlich seid, dass ihr eben jetzt nicht als Zivilisten rumlauft, sondern tatsächlich da arbeitet? Hat das einen Effekt oder gar nicht?
Naja, ich glaube, dazu muss man nochmal die Ukraine ein bisschen aufteilen. Also im Moment ist ja der Westen sehr ruhig. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Sommer in Lviv ist, da sind die Straßencafés sind voll. Wenn man da mit einer Weste rumlaufen würde, wäre total absurd halt, muss man ehrlich sagen. Ne? Selbstverständlich sind die Helme, Westen, ist die Sicherheitsausrüstung unabdingbar. Aber man trägt sie nicht permanent. Ne? Also wenn wir zum Beispiel nach Cherson fahren, dann ist eine Stadt wie Cherson, wie gesagt, durch Checkpoints natürlich irgendwie gesichert, und dann weiß man schon so ungefähr, jetzt wird's mal Zeit, langsam vielleicht die Sicherheitsausrüstung anzulegen, weil die Leute natürlich auch im Grunde genommen einen für ziemlich absurd halten, wenn die in ihren T-Shirts und Badeschlappen irgendwie durch ihre Städte laufen und dann kommen da irgendwie diese wilden Journalisten, sag ich mal, mit Helmen und Westen und so weiter. Also es ist ein sehr gutes Gefühl, das dabei zu haben. Es ist auch wichtig, dass es eine wirklich vernünftige Ausrüstung ist. Aber auch da ist, wie so vieles in diesem Land, ich glaube, abhängig vom Fingerspitzengefühl, dass man einfach irgendwie merkt, okay, jetzt ist es Zeit. Ne? Also lieber einmal schneller anziehen, logischerweise, als zu spät. Aber ich glaube, vieles ist halt auch letzten Endes einfach so eine Art Instinkt, den man irgendwie...
Wobei man tatsächlich auch sagen muss, also was Reto jetzt gerade so gestreift hat, also auch in den Städten wie Cherson, die nahezu täglich bombardiert werden, oder wir waren in Bachmut, dieser Stadt, die ja so Symbol des Krieges eigentlich geworden ist, wo es einfach ziemlich heftig abging, oder auch in anderen grenznahen Städten, wo eben ständig irgendwie Explosionen zu hören waren, wenn wir da waren, dann ist es natürlich klar, dass wir diese Westen tragen und die Helme auch tragen. Und trotzdem treffen wir da auf Einwohnerinnen und Einwohner, die einfach in Alltagsklamotten rumlaufen. Und das ist dann schon manchmal schräg. Also wenn du dann vor denen stehst, mit dem Helm auf, mit einer Weste an und quatsch mit denen, und du hast dann so einen Opa vor dir stehen, der, keine Ahnung, seinen Hund noch an der Leine hat und da seinen Mittagsspaziergang mit dem Hund macht. Das ist schon irgendwie komisch. Aber ich meine, das ist natürlich eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir auch fahren dürfen. Und ich finde es auch völlig richtig, dass wir da dieses Zeug dann ertragen, denn die meisten Todesopfer gibt es eben in der Ukraine nicht durch Volltreffer von, gegen die man sich überhaupt nicht dann schützen kann, sondern durch irgendwelche Splitter, die Leute dann eben tödlich verletzen. Und insofern sind die Sachen, die wir dabei haben, schon ganz wichtig, und da insbesondere in den Gebieten, wo es dann eben ein bisschen heißer ist. Aber trotzdem ist es halt schräg.
Jan, du hattest auch gerade gesagt, dass ihr sehr flexibel sein müsst, wenn ihr vor Ort seid. Es ist, glaube ich, für jeden klar, dass ihr da keinen 9-to-5-Job in der Ukraine macht. Aber vielleicht, Jan, kannst du uns mal so einen Eindruck geben von so einer Woche vielleicht? Also wo und wie lange seid ihr dann wo? Wo kommt ihr nachts unter? Wie kann das geplant werden? Vielleicht kannst du uns da mal ein Gefühl für geben, ja, wie das sich das tatsächlich dann so einen ganzen Tag lang anfühlt.
Wenn ich einmal ganz kurz was vorschieben darf, Jan ist ein absolutes Organisationstalent. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Während die Kollegen von ARD und ZDF monatelang in ihren Hotels in Kiew sitzen, sind wir sozusagen so eng getaktet, dass Jan es schafft, wirklich in 10 Tagen 12 Geschichten zu organisieren.
Okay, was heißt das, 12 Geschichten organisieren?
Ja. Also wie gesagt, das sind vor allem eben unsere Fixerinnen und Fixer, also die machen die wirkliche Arbeit dann underground. Aber es ist tatsächlich so. Ich meine, wir müssen, wir versuchen schon möglichst viel zu liefern, möglichst viele interessante Geschichten für unsere Leserinnen und Leser zu liefern. Und das bedeutet natürlich auch, ja, wie du gesagt hast, es ist kein 9-to-5-Job. Wir stehen auf,
wie viel Uhr?
Morgens um 6 Uhr, morgens um manchmal früher. je nachdem, wo wir uns befinden, wo wir hin müssen. Und dann geht's auf die Strecke, dann fahren wir eben...
Wo habt ihr übernachtet? Ist das ein
also
Hotel?
Wir sind
ist das ein
in Hotels sind wir untergekommen. Das war am Anfang, war das alles, so in den ersten Monaten des Krieges war das alles sehr, sehr schwierig, was Übernachtung anging, was vor allem Essen anging. Also das war, ich kann mich an die ich glaube, zweite oder dritte Tour, die wir gemacht haben, gut erinnern, wo wir im Grunde genommen nur von irgendwelchen Hotdogs gelebt haben, die wir auf irgendwelchen Raststätten gegessen haben. Also das war am Anfang war das ein bisschen schwierig. Mittlerweile ist das okay. Also mittlerweile gibt es viele, viele Restaurants, die offen sind. Und auch die Hotelunterbringung ist okay. Ich meine, das sind teilweise schon Hotels, in denen man wahrscheinlich privat oder definitiv nicht privat unterkommen würde, weil sie schon so ein bisschen abgeranzt sind. Aber beispielsweise in Kiew oder in anderen größeren Städten gibt es eben auch ganz gute Übernachtungsmöglichkeiten. Naja, und dann fährt man eben zu den jeweiligen Terminen oder den Verabredungen, die man gemacht hat. Das Problem in der Ukraine ist, es ist einfach ein unfassbar großes Land. Also du bist echt lange auf der Straße. Wir haben Touren gehabt, wo wir 5000 Kilometer, 4000 Kilometer auf der Straße waren. Das bedeutet dann auch, dass du sozusagen auf der Straße arbeiten musst, eben die Artikel schreiben oder Fotos fertig machen schon mal.
Okay.
Das passiert dann im Auto. Das ist manchmal ein bisschen nervig und ist natürlich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig auch. Aber irgendwie geht's. Aber ich sag mal, so ein korrigier mich, Reto, 14-15 Stunden Tag ist eigentlich Standard, ne? Kann man sagen. Ja.
Okay. Ist das nicht vielleicht auch für uns Journalisten jetzt mal allgemein gesprochen dann schwierig, die Kontrolle an die Fixer abzugeben? Weil wir kennen das natürlich hier in unserem normalen Arbeitstag, sind natürlich wir diejenigen, die auch eben Interviews organisieren. Oder weiß man dann einfach, es muss über die UkrainerInnen und UkrainerInnen gehen und deshalb ist das dann völlig okay, dass das dann so funktioniert?
Naja, also man versucht natürlich auch über andere Kanäle dann, beispielsweise über die ukrainische Botschaft in Berlin an Termine zu kommen. Aber diese Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir da unterwegs sind, die sind sehr, sehr vertrauenswürdig. Das ist natürlich einfach, das ist wirklich das Grundding ist bei dieser Kooperation das Vertrauen. Du musst diesen Leuten vertrauen. Ich habe am Anfang auch, als ich als um zu übersetzen ging, dann einfach auch mal nochmal nachkontrollieren lassen von Leuten, die ich hier kenne in Deutschland, die Ukraine sprechen, sind diese Übersetzungen, die Leute da gemacht haben, sind die wirklich korrekt und akkurat? Und wenn man dann das erste, zweite, dritte Mal das nochmal hat nachchecken lassen, man sieht, es ist alles super übersetzt und alles korrekt, dann weiß man kann den Leuten vertrauen. So. Und das Gleiche gilt dann eben auch dafür, wenn es um wenn es um Verabredungen geht, die ja gemacht werden oder Termine, die gemacht werden. Wir waren am Anfang natürlich, als wir unsere ersten beiden Jungs kennengelernt haben, Ilja und Oleg. Also Oleg ist quasi unser Hauptfixer, sehr guter Freund mittlerweile auch, würde ich sagen, und Kollege. Dann waren wir natürlich auch erstmal so ein bisschen misstrauisch. Kann das mit den beiden funktionieren? Und nachdem sich nach den ersten zwei, drei Touren rausgestellt hat, ja, ganz wunderbar, die tun wirklich alles, um für uns gute Geschichten zu organisieren, um gute Kontakte zu organisieren, dann haben wir da, eben, wie gesagt, voll und ganz drauf vertraut und bislang, wie gesagt, haben wir uns definitiv nicht enttäuscht, im Gegenteil.
Zu dem Stichwort Vertrauen möchte ich gleich nochmal zurückkommen. Vorher noch, wenn ihr dann on the road seid, hier auch nochmal den Sicherheitsaspekt bedenkend. Reto, wisst ihr denn immer, wo man sich im Zweifel verstecken muss? Also ich meine auch gerade, wenn man natürlich im Auto unterwegs ist, da hat man ja dann nicht groß Möglichkeiten, sich zu verstecken. Also wie ist dann dieses Sicherheitsrisiko, wenn ihr dann tatsächlich ja unterwegs seid?
Ich glaube, es ist ein schwieriger Punkt. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Grundvoraussetzung ist, dass man nicht besonders ängstlich sein darf. Also das heißt, quasi, wenn ich anfange, in ein Auto zu steigen und mir zu überlegen, wo komme ich raus, wenn was passiert, also dann könnte ich für mich diesen Job nicht machen. Okay. Also das ist schon so ein gewisser Selbstschutz, dass man halt sagt irgendwie, okay, das wird schon gut gehen. Ich sag mal, wir sind halt, glaube, da kann ich auch für Jan sprechen, jetzt keine Harakiri-Journalisten, die, sage ich mal, auf Teufel komm raus, jetzt das große Ding drehen wollen. Sondern auch da, wie gesagt, ist das blinde Vertrauen gegenüber den Fixern gegeben, dass die uns da auch schon so ein bisschen durchführen. Ne? Also weil die telefonieren natürlich vorher, versuchen halt irgendwie Treffen auszuloten, ob das möglich ist, ob das nicht möglich ist, ob es eine Möglichkeit gibt, in bestimmte Regionen zu kommen. Und wenn die sagen irgendwie, ja, okay, das funktioniert, dann machen wir es. Meistens werden wir dann halt auch, wenn es in irgendwelche, sag ich mal, jetzt brenzligeren Regionen geht, auch von irgendwelchen Presseoffizieren eskortiert oder sowas. Also es ist nicht so, dass wir jetzt wirklich quasi allein im Auto sitzen und dann fröhlich Richtung Front fahren. Also das würden wir nicht machen, das würde man uns auch sicherlich nicht gestatten. Die persönlichen Sicherheitsvorkehrungen, ja, also wie gesagt, es ist Helm und Weste und wie gesagt, ein Gebet auf den Lippen sozusagen.
Mhm. Aber was glaube ich auch ganz wichtig ist, wir drängen unsere Fixer also auch nicht, uns Zugänge zu Gebieten zu verschaffen, wo sie selber nicht hinwollen. Ne?
Okay.
Also wenn die klipp und klar sagen, wir haben da keinen Bock drauf oder das ist uns einfach zu riskant, dann gucken wir, dass wir, also da machen wir das nicht. Also es gibt Kolleginnen und Kollegen, die das machen. Das hat schon leider an der einen oder anderen Stelle zu bitteren Ergebnissen geführt, dass also Fixer dabei gestorben sind und die Kolleginnen und Kollegen verletzt wurden. Und sowas ist einfach Mist. Ne? Also man muss eben auch, klar, sind wir alle irgendwie hinter Geschichten her und möglichst auch Geschichten, die natürlich so ein bisschen Juice haben. Aber ich glaube, irgendwo muss man dann eben auch einen Punkt machen und sagen, wenn die Leute, die sich auskennen, wenn die Soldatinnen und Soldaten dann auch sagen, hier bitte nicht, ne, das ist einfach zu gefährlich, dann sollte man es einfach lassen und also da halten wir uns eigentlich dran.
Okay. Zum Thema Vertrauen. Ja, du hast einen Satz immer wieder genutzt, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Es geht natürlich darum, dass sowohl die Russen als auch die Ukrainer zum Teil der Gegenseite natürlich Informationen vorenthalten möchten und vielleicht auch Falschinformationen verbreitet werden. Also wenn es jetzt zum Beispiel da geht, wenn ihr mit Offizieren über den Einsatz von bestimmten Waffensystemen redet in der Ukraine, dann wollen sie vielleicht nicht, dass die Russen das erfahren. Wie geht ihr mit diesem Risiko und den Informationen um, die euch gegeben werden? Weil da muss man natürlich auch mit einer gewissen Skepsis rangehen, auch wenn wir vielleicht den Ukrainern hier wohlgesonnen sind, dass auch Falschinformationen von ukrainischer Seite kommen könnte.
Also generell kann man da natürlich nie ausschließen, dass man Falschinformationen bekommt. Am Anfang des Krieges gab es sehr, sehr viel Propaganda, auch von ukrainischer Seite. Das ist mittlerweile deutlich besser geworden, muss man sagen, das, was beispielsweise der Generalstab berichtet oder das Verteidigungsministerium. Aber ich sag mal, gerade diese ganzen militärischen Komponenten des Krieges, die sind eigentlich auch gar nicht unser Ding. Also unser Ding ist es, Geschichten von Menschen zu erzählen. Und das sind ganz, ganz häufig Geschichten, die durch Zufälle entstehen. Also dass wir Leute in irgendwelchen zertrümmerten Dörfern sonst wo treffen, die uns zufällig über den Weg laufen und uns ihre Geschichte erzählen. Und dann entscheidet irgendwann auch das journalistische Bauchgefühl, ist das glaubwürdig, was dieser Mensch erzählt oder nicht. Das wird natürlich umso glaubwürdiger, je mehr Beweise solche Menschen liefern können, also irgendwelche Bilder auf ihren Handys oder was weiß ich. Und dann kannst du das natürlich nochmal vergleichen mit irgendwelchen Berichten, was weiß ich, ein Mensch erzählt, mein Haus ist bombardiert worden in der Nacht auf den und diesen und jeden Tag. Kann man natürlich nochmal checken, gab es an diesem Tag einen Luftangriff, was ist da an Schäden gemeldet worden, und dann ist das eine Annäherung an die Wahrheit dieses Menschen. So, ne? Also es kann natürlich immer sein, dass dir eine Lüge aufgetischt wird, das kannst du, am Ende kannst du das nie wirklich hundertprozentig überprüfen. Journalismus in Kriegsgebieten ist immer, wie gesagt, so eine Annäherung an die Wahrheit. Aber ich glaube einfach, dass man im Laufe seiner Karriere dann auch so ein gewisses Bauchgefühl entwickelt. Erstmal ist das, was so Leute einem erzählen, ist das glaubwürdig oder nicht? Und es sind ja eben auch, wie gesagt, so diese zufälligen Begegnungen, die es relativ schwierig machen, dass das jetzt, sagen wir mal, Propagandisten sind, die uns irgendwie vorgesetzt worden sind. Mhm. Also insofern Ja, und was die militärischen Geschichten angeht, auch da kann man irgendwann immer wieder mal versuchen, also ich beispielsweise recherchiere quasi jeden Tag zum Ukraine-Krieg, schaue mir an, was verschiedene Militärblogger schreiben, ob ukrainische oder russische. Und dann kannst du das immer, oder auch deutsche Expertinnen, Experten, oder sonstige Expertinnen, Experten. Und dann kann man das immer wieder abgleichen mit dem, was man da an der Front hört oder in sonstigen militärischen Kontexten. Dann kann das dann irgendwie versuchen abzugleichen und zu gucken, entspricht das der Realität oder ist das völlig abwegig?
Jetzt erzählen wir ja auch insbesondere hier im Podcast in jeder Folge von den Schicksalen der unterschiedlichsten Menschen und eigentlich ist der gemeinsame Nenner, es sind unglaublich schreckliche Schicksale, die da jeden Tag passieren. Es ist ganz, ganz viel Leid. Und wenn ich als Zuhörerin den Podcast höre, dann kann ich danach natürlich einfach mein Handy weglegen und skurrilerweise einfach gemütlich zu Abend essen. Wenn ihr vor Ort seid, könnt ihr das natürlich nicht. Ihr seid dann da, ihr hört eine Geschichte und seht das ganze Trümmerfeld drumherum und könnt nicht einfach weg. Jan, wie kann man oder wie gehst du dann damit um, mit diesem Leid, wenn du vor Ort bist und dieser Person oder einer Person gegenüberstehst?
Ich glaube, ich habe mir da im Laufe der vergangenen Jahre schon ein ziemlich dickes Fell angeeignet. Ich war ursprünglich mal Krankenpfleger. Auch da muss man lernen, mit Leid umzugehen, dass es einem eben nicht zu tief an einen reingeht. Ich sage mal, man muss irgendwie mit dem Herzen dabei sein, die Seele darf es halt nicht berühren. Ne? Also wenn du nicht mehr mit dem Herzen dabei bist und überhaupt keine Emotionen hast, dann bist du ein Stein, wenn es an deine Seele ranlässt, dann wird es dich nicht mehr schlafen lassen und dann kannst du den Job halt nicht mehr machen. Also man muss da irgendwie so eine Balance finden. Wichtig ist auch, also wenn es ganz krass ist, dann sprechen wir auch natürlich mal darüber, wie geht's dir oder auch im Team. Man merkt auch natürlich, dass das Team dann emotional angefasst ist, wenn man irgendwie mit wirklich krassen Schicksalen konfrontiert ist, dann auch mal eine ganze Zeit lang Ruhe dann im Auto. Aber am Ende, und wenn es nur das Bier ist, was man dann abends zusammentrinkt, das hilft dann oft schon, einfach wieder mal ein bisschen easy zu werden.
Reto, hat sich dann für dich etwas im Laufe der 13 Touren, die ihr gemacht habt, verändert vom Emotionalen und von deiner Bewegtheit?
Also vom Emotionalen glaube ich nicht. Also ich denke, in diesem Job oder in dieser Art von Job ist halt ein hohes Maß an Professionalität gefordert halt, ne? Und bei mir ist es halt tatsächlich so, in dem Moment, wo ich die Kamera quasi vors Auge setze, dann bin ich wie eine Maschine. Also das ist sozusagen, da wird einfach fotografiert. Also letzten Endes egal, was da dann vor der Linse auftaucht. Das gibt sicherlich Dinge, die man abends dann tatsächlich im Hotel mit sich selber oder mit seinem Kollegen oder mit seinen Fixern irgendwie nochmal durchspricht. Es gibt auch sicherlich Momente, wo man dann vielleicht ein bisschen schwerer in den Schlaf kommt. Aber ich glaube, das, was Jan sagt, trifft es halt ganz gut. Ne? Also man muss halt aufpassen, dass man dass man es nicht zu sehr an sich ranlässt halt, ne? Und diese Schutzhülle ist natürlich schon einfach immens wichtig, also um diesen Job zu machen. Vor allen Dingen auch um, wenn man zurückkommt, ne? Also ich meine, Familie fragt einen ja auch, wie war's denn und so weiter, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es quasi mich nachts nicht mehr schlafen lässt. Und das ist halt auch wichtig, um das auch in Zukunft machen zu können. Ne?
Aber wie schafft man das? Also zu sagen, man hat irgendwie ein härteres Äußeres und einen weichen Kern. Also das ist ja jetzt erstmal, sind ja erstmal nur Worte. Also wie schafft man es, dass man dann vielleicht irgendwie das Bild vom inneren Auge, was man mit sich mitträgt, wegschieben kann? Also gibt es da Tools oder seid ihr beiden quasi damit gesegnet mit dieser Gabe und dafür seid ihr dann einfach gut für den Job geeignet? Oder ne, habt ihr Methoden, wie man das schafft?
Also nein, ich habe da keine Methode. Also das ist im Prinzip, wie ich ja sagte, also als Krankenpfleger war das ja nicht anders. Ne? Da bist du ja auch mit menschlichem Leid noch und nöcher konfrontiert.
Du warst Krankenpfleger.
Mhm. Genau, ist allerdings schon über 20 Jahre her. Aber auch da, wie gesagt, menschliches Leid noch und nöcher. Und ich glaube, entweder du kannst damit halt umgehen, ne? Oder du kannst es eben nicht. Ne? Und wenn du es nicht kannst, dann kannst du den Job halt nicht machen. Also wenn du damit nicht klarkommst, weil das dich dann einfach verbrennt irgendwann. Und so ähnlich ist das eben, glaube ich, im Journalismus auch oder im Krisen- und Kriegsjournalismus. Wenn du das nicht aushältst, klar, es gibt wahrscheinlich irgendwelche psychologischen Tricks, die man da anwenden kann, was weiß ich, Supervision oder schlag mich tot, aber am Ende, glaube ich, ist das so eine ja, Kernbeschaffenheit, also kann man das oder kann man das nicht, ne? Und aber was, glaube ich, wichtig ist, dass du immer wieder dich ehrlich reflektierst und guckst, werde ich komisch, werde ich irgendwie seltsam, wenn ich zu Hause bin, bin ich vielleicht aggressiver, als ich das früher war, oder trauriger, oder weiß der Henker was. Und solltest du solche Wesensveränderungen an dir feststellen, oder die Familie das an dir feststellen, dann ist halt auch mal Zeit, möglicherweise dann irgendwie professionelle Hilfe zu holen. Aber das, glaube ich, ist bei uns beiden noch lange nicht so weit, hoffe ich jedenfalls.
Also ich glaube auch, dass es vielleicht eine Frage ist, die man vielleicht mal in ein, zwei Jahren stellen sollte. Ne? Mhm. Also was passiert langfristig oder passiert tatsächlich langfristig etwas? Ne? Also bin ich auch sehr gespannt. Also ich habe auch keine Tools halt irgendwie. Meine Familie freut sich immer noch, wenn ich nach Hause komme. So hat also auch noch keine Veränderungen irgendwie festgestellt. Aber manchmal denke ich, dass es für die natürlich die durchaus größere Belastung ist. Ne? Also weil die natürlich, für die ist dieses Land und dieser Krieg sehr viel ungewisser als für uns. Ne? Also wir wissen ja mittlerweile, was uns bei jeder Reise erwartet halt so. Mehr oder weniger halt, ne? Aber ich sag mal, für die Familie war das schon immer irgendwie, sind es schwierigere Momente gewesen.
Ja, ihr könnt es wahrscheinlich ja wirklich einfach besser einschätzen. Die Gefahr ist vielleicht für alle, die nie vor Ort waren, halt einfach sehr abstrakt. Ja. Und ihr kennt halt das Gefühl der realen Gefahr vielleicht und könnt es dann auch besser, ja, vielleicht verarbeiten. Bevor wir zum Schluss kommen zu den letzten Fragen, habe ich noch eine Frage, speziell für dich, Reto. Wenn ich in Deutschland auf der Straße unterwegs bin und mir ein Fernsehteam entgegenkommt, die vielleicht eine Straßenumfrage machen wollen, dann würde ich da immer automatisch die Straßenseite wechseln, um da ja nicht angesprochen zu werden. Jetzt seid ihr natürlich in einer ganz besonderen Lage. Es sind Notsituationen. Ihr trefft Menschen, die alles verloren haben. Wie jemand mit einer Kamera unterwegs ist, begegnest du Menschen und kannst sie festhalten? Musst du sie dazu überreden, dass du ein Bild von ihnen machen darfst? Wie funktioniert sowas? Also, weil die Leute lassen euch ja dann schon etwas festhalten, was sehr intim ist.
Also auch da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Situationen, in die wir geraten. Also Grundvoraussetzung ist natürlich auch da wieder so ein gewisses Bauchgefühl, ne? Also was kann ich machen? Wo ist auch meine eigene Grenze? Also wo sage ich, nein, das fotografiere ich jetzt nicht, weil das gibt es natürlich auch letzten Endes.
Was wäre das?
Naja, also wenn ich offensichtlich sehe, dass jemand nicht fotografiert werden will, weil er halt um irgendwie einen toten Verwandten trauert oder sowas, dann würde ich da natürlich nicht draufhalten. Okay. Aber wenn du mir einmal gestattest, einen ganz kurzen Schlenker zu machen, weil ich in diesem Jahr auch in der Türkei war, während der Erdbeben, beziehungsweise kurz nach den Erdbeben und dort die Erfahrung gemacht habe. Und ich glaube, das kann man nämlich eins zu eins auf die Ukraine oder in andere Krisenregionen umsetzen. Wenn etwas direkt passiert, dann sind alle sozusagen vor Ort so unter Schock, dass Journalisten, Fotografen, Kamerateams dort quasi überhaupt nicht wahrgenommen werden. Ne? Also weil jeder ist sozusagen wirklich mit sich selbst beschäftigt, also steht tatsächlich unter Schock. In dem Moment wurde es wieder ein bisschen sich selbst, also 2-3 Tage später, ne, also wo die Menschen wieder, sag ich mal, ein bisschen klarer denken können, sind Journalisten plötzlich irgendwie sehr häufig unerwünscht. Ne? Also ich meine, auch weil sie natürlich letzten Endes, sag ich mal, Tote fotografieren oder, sag ich mal, Leid fotografieren. In der Ukraine im Speziellen ist es halt häufig so, dass wir das Gefühl haben auf unseren Reportagen, dass die Leute schon gerne auch von ihrem Leid erzählen. Also zum einen, weil sie natürlich irgendwie die Welt wissen lassen wollen, was dort in diesem Land passiert. Und weil es sie vielleicht auch, weil es für sie etwas leichter ist, wenn sie sich einfach diese Trauer und diese Erschütterung mal von der Seele reden. Und das ist halt auch mit Bildern ähnlich halt. Ne? Also ich glaube, eine gewisse Sensibilität vor Ort, nicht sofort quasi mit der Kamera rausspringen und sofort losfotografieren. Natürlich gibt es auch da Momente. Ne? Also in dem Moment, wo halt jetzt wirklich irgendwo was knallt oder sowas und ich weiß, da gibt's halt nur diesen Bruchteil der Sekunde, weil danach ist es halt sozusagen vorbei. Es gibt halt vieles, was man nicht nachstellen will, kann, darf, sondern das ist dann halt sozusagen der authentische Moment. Da ist es was anderes. Aber wenn ich sozusagen jemanden porträtieren will, dann frage ich natürlich erst, ob es ihm recht ist.
Okay. Meine zwei letzten Fragen sind vielleicht so ein bisschen allgemeiner gefasst. Jan, du hast in unserem Podcast auch schon ganz oft den Satz verständlicherweise gesagt, dass du hoffst, dass der Krieg bald zu Ende ist. Und den Satz hast du schon vor Monaten gesagt und trotzdem ist kein Ende in Sicht. Jetzt schwindet das Interesse der breiten Bevölkerung, je länger der Krieg andauert. Wie meinst du, sollten wir als Gesellschaft und jede einzelne Person damit umgehen, dass der Krieg sich tatsächlich eben so lange zieht?
Also ich glaube, es ist total schwierig und wäre emotional auch zu belastend für die Leute, wenn sie sich wirklich über die ganze Strecke dieses Krieges, also jetzt sprechen wir ja schon von 1,5 Jahren Krieg, wenn sie sich damit also quasi jeden Tag emotional auseinandersetzen würden. Das wäre einfach, glaube ich, zu viel für die Menschen. Deswegen ist es irgendwie ganz natürlich, und dass irgendwie das Interesse schwindet, dass man irgendwie sich auf andere Dinge konzentriert. Und was ich aber glaube, ist, dass punktuell das Interesse an diesem Krieg immer wieder aufflammen wird. Also das wird einfach passieren. Das haben wir gesehen, als der Staudamm von Kachowka gesprengt worden ist. Da war das Interesse plötzlich wieder riesengroß, als wir die Saporischer-Diskussion gehabt haben, um die Sicherheit dieses Atomkraftwerkes. Wir werden das sehen, da bin ich 100%ig von überzeugt, wenn es jetzt zu größeren militärischen Erfolgen der Ukraine kommt. Zurzeit haben wir, also als wenn wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, also Anfang August, haben wir eine relativ statische Situation an der Grenze, in der Frontlinie, wo offenbar wenig passiert, tatsächlich passiert einiges. Aber da ist, denke ich, schon in den nächsten Wochen Größeres zu erwarten, und dann wird das Interesse wieder aufflammen. Wie gesagt, man kann nicht diesen Kriegsschauplatz Ukraine, so gerne ich das natürlich machen würde als Schreiber, beziehungsweise Reto wahrscheinlich auch als Fotograf, aber jeden Tag in der Zeitung platzieren, in unseren Medien, weil das einfach die Leute überfordern würde, die schenken dann irgendwann ab. Das ist einfach ein ganz natürliches menschliches Verhalten, und das kann man auch nicht erzwingen, diese Aufmerksamkeit. Man kann anregen, und das ist eben das, was wir versuchen mit unseren Geschichten, anregen, über diesen Krieg nachzudenken, anregen, über das nachzudenken, was dieser Krieg mit den Menschen macht in der Ukraine. Und also wir versuchen halt irgendwo auch mit unseren Geschichten natürlich die Aufmerksamkeit noch hochzuhalten und ein bisschen dagegen anzukämpfen, dass der Aufmerksamkeit schwindet. Aber wie gesagt, erzwingen kannst du sowas nicht.
Vielleicht in ganz kurzen Sätzen könnt ihr beiden zum Schluss sagen, was euch weiter antreibt?
Ja, also ich bin von ganzem Herzen und voller Überzeugung Krisen- und Kriegsreporter, weil ich einfach glaube, dass es total wichtig ist, eben die Geschichten der Menschen zu erzählen und rauszugehen und deutlich zu machen, wie mies diese Welt manchmal sein kann zu Menschen, um dann eventuell hier Handlungsoptionen aufzuzeigen, wie das Leben dieser Leute zu verbessern ist, die in solche Krisen geraten sind.
Ich glaube, es ist das Bewusstsein, eine gute und wichtige Arbeit fortzuführen. Also nicht für mich, also sondern für den Leser natürlich oder für den Hörer. Also das ist halt einfach irgendwie, es muss halt die Leute geben, die trotzdem weiterhin, sage ich mal, dort berichten und dort vor Ort sind. Und in dem Zuge auch nochmal, sage ich mal, ein Dank an unseren Verlag, der uns das natürlich auch nach wie vor ermöglicht, muss man sagen. Also das ist ganz wichtig, weil sonst würden wir das natürlich auch nicht machen können.
Absolut. Wir haben es schon gesagt in dieser Podcast-Folge, in den nächsten Wochen werdet ihr zum 14. Mal in die Ukraine fahren. Viel Erfolg für diese Touren und an dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank, Reto, Jan, für das Gespräch.
Gerne. Danke dir, Anja.
Ganz herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei dieser Sonderfolge mit Jan Jessen und Reto Klar und mir, Anja Welker. Wie immer freuen wir uns sehr über Feedback. Ich möchte nochmal unsere E-Mail-Adresse nennen, das ist ukraine@funkemedien.de. Da könnt ihr uns jederzeit schreiben, egal ob ihr Feedback habt, ob ihr Kritik habt, sowohl positive als auch negative. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns Hinweise gebt, was wir vielleicht verbessern können, welche Themen euch interessieren, vielleicht, wo Jan nochmal einen spezielleren Blick drauf werfen soll, auch wenn er das nächste Mal in die Ukraine fährt. Also wir freuen uns da sehr, wenn wir in den Austausch kommen. Und ihr könnt uns sehr unterstützen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt an eure Freunde und eure Familie. Und dann sage ich jetzt noch einmal ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.